Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Architektur.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und mein heutiger Gast ist der Architekt Jürgen Haller. Er lebt und arbeitet in Vorarlberg und knüpft in seinen Planungen oft an die dortige Holzbautradition an. Sowohl was das Material als auch was die geraden, manchmal puristischen Formen angeht. Über seine Bürogebäude schrieb ein Magazin, dass sie so schön sind, dass die Angestellten freiwillig Überstunden machen, weil man darin schöner wohnt als zu Hause. Herzlich willkommen, Jürgen Haller.
Hallo, Michael.
Eine architektonische Gestaltung sollte vor allem den Bedürfnissen der Menschen dienen, die darin leben, arbeiten und sich auch versammeln. Wenn ich davon ausgehe, dass Lebendigkeit ein Grundbedürfnis von uns allen ist, wie kann Architektur Lebendigkeit fördern?
Lebendigkeit hängt für mich eigentlich immer mit dem Wohlbefinden zu tun. Lebendig ist man am Raum, in dem man sich wohlfühlt. Und damit man sich in einem Raum auch dementsprechend wohlfühlt, versuchen wir uns mit den Materialien zu helfen. Natürliche Materialien fördern die Lebendigkeit, die Raumproportionen fördern natürlich auch die Lebendigkeit, wenn der Raum in sich stimmt, wenn die Materialwahl stimmt, wenn die Proportionen stimmen. Bin ich der Meinung, kann sich ein Nutzer in einem Raum sehr wohl fühlen und lebendig fühlen.
Du hast gesagt, natürliche Materialien, ist das immer Holz oder was sprichst du an?
Nein, das muss nicht immer Holz sein. Natürlich ist es bei uns im Bregenzerwald der Hauptrohstoff, den wir verbauen. Aber es gibt natürlich viele andere Baustoffe, die natürlich sind, wie Lehm, wie Stein.
Du hast auch das Thema Proportionen angesprochen. Hat das was mit dem menschlichen Maß zu tun oder was sind aus deiner Sicht stimmige Proportionen?
Stimmige Proportionen, es kommt bei einem Raum, wenn wir jetzt von einem Veranstaltungsraum diskutieren oder sprechen, da kommt es natürlich immer auf die Größe drauf an. Da wird einmal definiert, wie viele Personen müssen sich dort aufhalten. Und wenn der Raum eine gewisse Fläche hat, dann muss auch die Höhe dazu stimmig sein. Und das sind dann halt einfach Überlegungen, die man sich beim Planen entsprechend vorgibt und versucht, das dementsprechend zu realisieren und umzusetzen, damit die Proportionen auf die Nutzer, die in diesem Raum sein sollten, auch dementsprechend gut wirken.
So klingt die Theorie. Ist es denn in der Praxis auch so, wenn du dir Veranstaltungsräume anschaust, dass die immer stimmig sind aus deiner Sicht? Oder anders gefragt, gibt es regelrechte architektonische Sünden, die du in der Veranstaltungsarchitektur beobachtest?
Ja, natürlich gibt es auch Sünden. Wenn wir Räume haben, die kahl und leer wirken und quasi keine Seele haben, dann ist das meines Erachtens eine Sünde. Oder wenn die Belichtungen dementsprechend schlecht sind, dass man sich geblendet fühlt, wenn man zuhören sollte und daneben quasi der Auto, Lärm und Verkehr ist, das sind sicher architektonische Sünden, auf die man bei solchen Räumen besonders achten muss.
Nun baust du ja auch sehr gerade oft, sehr, ich habe gesagt, puristisch. Also manche architektonischen Entwürfe von dir erinnern an die Seine-Architektur im Fernost. Und gleichzeitig hast du gerade gesagt, wenn ein Raum kahl und leer wirkt, also ist das nicht ein Widerspruch? Oder kann auch eine puristische Architektur Seele haben, wie du gesagt hast?
Ja, bin ich schon der Meinung, wenn ein Raum mit konsequenter Materialwahl gestaltet wird und mit einer funktionierenden Belichtung oder wenn ein Raum sich einen Blickbezug aussucht oder man einfach einen bestimmten Blick versucht einzufangen in einem Raum, ist das meines Erachtens schon, was dem Raum eigentlich eine Seele gibt, ja.
Kann man diese Seele planen oder ist es etwas, was sich einstellt oder hast du einen intuitiven Bezug zu dieser Seele des Raums?
Ich glaube, das sind wahrscheinlich die Besonderheiten vieler Architekten, die sich das gut vorstellen können, die ein gutes Gefühl haben, die wirklich auf diese Sachen Acht nehmen, die gewisse Blickbezüge beobachten, bevor sie überhaupt an die Planung rangehen, die sich einfach mit dem Ort identifizieren und die Überlegungen dementsprechend anstellen, dass die Räume entsprechend funktionieren und auch das hergeben, was sie eigentlich auch hergeben sollen und was man dann auch spürt, dass man sich gewisse Sachen überlegt hat.
Also ist das nicht einfach nur eine Kopfsache, sondern du hast Begriffe wie spüren oder sich einlassen auf den Ort verwendet. Ist das eben ein, jetzt speziell auf deine Planungen bezogen, dass du dich einfühlst?
Ja, natürlich schaut man sich den Ort an. Man stellt sich auf das Grundstück oder auf das Planungsareal und schaut sich um und prägt sich gewisse Blicke ein und gewisse Punkte, die wichtig sind, die man sehen sollte und die man einfangen will und die man eigentlich im Raum spüren soll und versucht es, wenn es von der Planung her geht, natürlich das zu berücksichtigen.
Meine Beobachtung ist, dass Veranstaltungsräume, ob das Kongresse sind oder Meetingräume in einer Firma, dass die oft genau das nicht sind, was du gerade beschrieben hast, nämlich abgeschirmt irgendwie, sie sind unter Kunstlicht, sie sind von der Natur abgeschirmt. Muss das so sein oder geht das auch anders?
Ja, das geht natürlich anders. Wie du vorhin schon gesagt hast, das Bürogebäude, das wir gebaut haben, da haben wir jetzt zum Beispiel den Veranstaltungsraum oder den Seminarraum haben wir nach Norden ausgerichtet. Das ist jetzt auch nicht unbedingt eine typische Lage, die an so einem Saal haben soll, aber wir wollten da einfach damit einen Blick einfangen. Da stand ein Jahrhunderte alter Kastanienbaum, der Bestand bleiben musste und genau diesen Punkt oder diesen Blick wollte man damit einfangen. Obwohl das die Nordseite ist, es ist natürlich von der Belichtung her auch ein angenehmer Raum, weil man keine totale Sonneneinstrahlung hat. Aber was uns da ganz besonders wichtig war, ist, dass man diesen Baumbestand da spürt. Wenn da eine Besprechung ist oder ein Seminar oder ein Meeting, so hat man quasi die Natur im Raum und das sind halt genau solche Punkte, die meines Erachtens zu beachten sind.
Und was bringt das, wenn die Natur mit im Raum ist?
Man fühlt sich wohler und lebendiger, bin ich der Meinung.
Weil wir in Resonanz gehen mit so Blicken in die Natur, wenn wir Natur sehen, wenn wir lebendige Wesen draußen sehen, ist es das?
Ja, natürlich. Auch die Naturlandschaft, das ist ja bei uns besonders in unserer Alpenregion, sind diese Naturlandschaften, die wir mit unseren Gebäuden und mit unseren Bauten einfangen können. Das ist ja das, wo uns oft die Flachländer beneiden. Wenn sie Fotos sehen von Projekten, die in einer Naturlandschaft und einer Naturkulisse stehen, dann beneiden sie uns fast um diese Blicke und die versuchen wir immer wieder einzufangen, weil sie einfach auch inspirierend sind. Das ist auch so, wenn ein See in der Nähe ist, da will jeder den Blick zum See. Bei uns will jeder den Blick zum Berg oder in die alpine Landschaft. Das sind genau die Sachen, die der Mensch meines Erachtens sucht.
Was können denn dann Architekten machen oder wie können Gebäude aussehen, wenn sie in der Stadt sind? Ist es da auch möglich, einen Bezug zu der Schönheit im Umfeld herzustellen? Oder man stellt da ein schönes Umfeld her, wenn man jetzt keine Berge und keinen See zur Hand hat?
Das funktioniert ganz klar auch in diesen Bereichen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland haben wir am Rand eines Industriegebiets haben wir ein Einfamilienhaus geplant und gebaut. Wir haben dafür auch Preise bekommen. Das Wohnhaus, würde man nicht vermuten, steht direkt im Industriegebiet. Der Bauherr hat zugesagt, dass er da 70% Industrie bzw. Gewerbe baut auf diesem Grundstück. Wir haben das in irgendeiner Halle dargestellt. Wir haben da quasi eine Abstellhalle gebaut, die er dann vermietet hat. Diese Abstellhalle schiebt einen Riegel vor zum Industriegebiet und das Haus öffnet sich total in die Naturlandschaft. Also das sind genau solche Sachen, wo man einsetzen kann, um gewisse Abschirmungen zu machen oder auch die Naturlandschaft in den Raum zu holen.
Bei dem Bürogebäude, darauf komme ich nochmal zurück, mit dem schönen Baum im Norden. Wer ist denn da auf die Idee gekommen, dass dieser Blick wichtig ist? Ist das etwas, was du mit den zukünftigen Nutzern auch geplant hast? Hast du dich mit denen auseinandergesetzt, was deren Bedürfnisse sind?
Nee, das war eigentlich ein Wettbewerb, den wir da mitgemacht haben. Das war ein ausgeschriebener Wettbewerb und da war ganz klar die Vorgabe, dass dieser Baumbestand erhalten bleiben musste. Und da haben wir natürlich auch das versucht, dementsprechend zu zeigen. Wenn man schon einen Baum bewusst stehen lässt und der Bauherr den unbedingt sehen und fühlen will, dann muss man den natürlich dementsprechend auch einbinden.
Ansonsten ist es ja so, wenn du ein neues Haus oder Bürogebäude oder Hotel planst, dann, so habe ich es wahrgenommen, auch in den Artikeln, die ich über dich gelesen habe, dann setzt du dich ja sehr intensiv mit den Bauherrinnen und Bewohnern auseinander. Könnte man nicht auch Räume für Veranstaltungen und Zusammenkünfte aller Art mit den späteren Benutzern gemeinsam planen, also eine echte Co-Kreation machen?
Natürlich, das ist da oft so. Die Planung ist ja nicht beim ersten Entwurf fertig. Das entwickelt sich ja. Erstens bespricht man vor der Planung schon mit dem Bauherrn gewisse Sachen. Man trifft sich auf dem Baugrund, diskutiert über gewisse Punkte. Da spürt man eh schon, was der Bauherr eigentlich will oder was er nicht will. Ich sage meinen Kunden oft, sagt mir bitte, was ihr gerne möchtet, macht da eine kleine Zusammenstellung, was euch wichtig ist. Aber das Allerwichtigste, was ihr wissen muss, ist, was ihr nicht wollt. Dann weiß man auch schon ungefähr, wie sie ticken. Wenn man auf dem Grundstück steht mit ihnen und sagt, wow, das ist ein herrlicher Blick. Oder der Wald da hinten, den müssen wir einfangen. Da spürt man eh schon, wie der Kunde das selber sieht und der Benutzer. Wir haben jetzt gerade auch ein Einfamilienhaus gemacht. Da haben wir so einen kleinen Saal für die Bewohner entwickelt. Die sind sehr musikalisch. Da steht zum Beispiel auch ein Flügel. Ein Bösendorfer steht in diesem Raum. Und da ist ein Raum, der hat eigentlich nur ein Fenster. Und das eine Fenster, das zielt genau auf einen Blick ab zum Heimatmuseum dieses Ortes. Und das haben wir eigentlich auch gemeinsam entwickelt. Eigentlich war das vorher nur ein Lehrraum. Da kam dann eine Idee, das könnte auch als Yogaraum genutzt werden. Die Familie, das ist ein Arzt, der da quasi auch einen Therapieraum sich vorstellen konnte. Mittlerweile ist der Raum fast das Wichtigste an dem Haus geworden. Das sind so Sachen, die man miteinander auch entwickeln muss.
Und das jetzt bezogen nochmal auf das Thema Veranstaltungsräume, also Kongressräume. Diese Häuser, die werden ja oft eben nicht mit den späteren Benutzern geplant. Also da wäre meine Frage, wäre das nicht eine echte architektonische Revolution, was Veranstaltungsarchitektur angeht, wenn man wirklich eine Co-Kreation mit den späteren Teilnehmenden machen würde?
Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt zum Beispiel in Deutschland läuft, aber da bei uns in Vorarlberg werden ja solche Veranstaltungsräume und Kongress- oder Veranstaltungssäle werden eigentlich meistens mit einem Wettbewerb ausgeschrieben. Die Ausschreibungen werden natürlich genau mit den Nutzern definiert und das sind schon gute Instrumente, die besonders da bei uns im Vorarlberg meines Erachtens auch funktionieren. Also da gibt's quasi einen Auslober, der den Wettbewerb auslost und der hat die Aufgabe, diese Sachen alle abzustimmen. Und da werden dann die Wünsche natürlich so gut es geht von den Nutzern übernommen und in diese Wettbewerbsausschreibung definiert, beschrieben und wiedergegeben. Und natürlich liest sich das dann jeder Planer und Architekt durch, studiert das und versucht da das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn das im Vorhinein wirklich gut besprochen und definiert ist, dann bin ich der Meinung, kommt das den Wünschen des Nutzers am ähnlichsten. Und meist gibt es da Arbeitsgruppen, wo die späteren Benutzer natürlich mit dabei sind. Es werden auch miteinander Exkursionen gemacht, Beispiele angeschaut. Das sind schon Sachen, die ganz wichtig sind. So kristallisiert sich dann auch heraus, was gut ist und was den Benutzern taugt, was funktionell ist, wie es funktionieren kann, was wichtig ist. Das sind meines Erachtens im Vorhinein ganz wichtige Punkte, die man entsprechend beachten muss bei so einer Planung, damit es auch auf den Nutzer abgestimmt wird.
Was ich beobachte, ich moderiere ja viel Veranstaltungen, dass die klassischen Konferenzräume, die wir heute noch haben, dass die oft so eine ganz klare Ausrichtung nach vorne haben, auf eine Bühne, nach oben. Und meine Frage ist immer, ob das auch was mit der Festigung von Hierarchie, die da oben und die da unten in der Reihenbestuhlung zu tun hat, auch mit einer Inszenierung von Macht.
Eine Bühne ist klar da, um sich präsentieren. Eine Bühne ist da, damit man das Spektakel gut verfolgen kann. Der Redner muss natürlich dominant präsentiert werden, damit das alle sehen. Es kommt immer auf die Größe drauf an. Wenn das jetzt ein Saal ist für eine Veranstaltung mit 500 Nutzern, dann ist klar, dass da der Vortragende wahrscheinlich erhöht und belichtet präsentiert werden muss. Oder wenn eine Musikveranstaltung ist, sieht es natürlich der hintere Teilnehmer im Saal auch besser, wie wenn keine Bühne oder keine Erhöhung da wäre. Also ich sehe jetzt das nicht unbedingt so problematisch mit den Hierarchien. Natürlich, wenn es am Veranstaltungsraum ist, dann kleiner, wo man einen Kongress oder eine kleine Veranstaltung hat, ist immer besser, wenn das jetzt nicht unbedingt streng angeordnet ist und der Chef sitzt vorne am Hauptplatz und die anderen drumherum. Das ist meistens schon ein Thema, wo man auch entsprechend beachten kann und auch lösen kann, wenn man will.
Ich verstehe deinen Punkt absolut. Wenn es darum geht, dass es eine Darbietung gibt, entweder eine Rede, eine Musikdarbietung, dann ist es gut, wenn alle gut hören und gut sehen können. Wenn es bei heutigen Veranstaltungen wie Kongressen und Tagungen dann häufig aber auch um gegenseitiges Lernen geht, um Begegnung untereinander, um Vernetzung, die nicht auch nur in der Kaffeepause stattfinden soll. Wie müssen Architekten auf diese neuen Bedürfnisse nach Interaktion, nach Teilhabe eingehen?
Ja, da ist schon wichtig für solche Sachen, dass gewisse Begegnungszonen definiert werden, dass Begegnungsorte da sind. Das können kleine Nischen sein, wo man sich trifft zum Kaffee. Das kann auch so ein kleiner Medienbereich sein, wo man kurz in den Laptop schaut oder kurz einmal aufs Handy schaut, da wo WLAN ist zum Beispiel. Das ist sicher eine gute Möglichkeit, damit man da diese Begegnungszonen dementsprechend ausführt. Das wird bei uns auch oft in Kindergärten und Schulen gemacht, dass es so quasi so Veranstaltungshallen oder Märkte gibt. Das wird oft in den Wettbewerben als Marktzone definiert. Also das heißt, dass die Gangzonen nicht strikt mit Garderoben und am schmalen Gang definiert sind, dass das zum Beispiel Höfe sind mit Außenzugängen, auch mal mit der Loge davor. Das wird oft so kommuniziert und auch geplant und auch gefordert, dass quasi diese Begegnungszonen entstehen. Das ist ganz wichtig, auch in der Veranstaltungsarchitektur.
Kann man die Begegnung wirklich planen oder geht es einfach darum, wirklich ganz unterschiedliche Räume dafür vorzusehen, wo es dann auch zu spontanen Begegnungen gibt? Also die berühmte Kaffeepause, die berühmte Begegnung an der Kaffeemaschine. Wie gehst du damit um? Wird das streng geplant oder lässt du auch mal einen Raum offen und es zeigt sich dann, welche Begegnung dort stattfindet oder wie die Benutzer damit umgehen?
Ja, natürlich kann man das versuchen. Wir sagen ja oft unseren Kunden, wir müssen nicht gleich alles total ausmöblieren, wir müssen nicht jeden Raum total fertig machen. Man soll ja mal so einen Raum zuerst spüren, man soll einmal die Verwendung testen, man soll drauf kommen können, dass da an diesem Ort jetzt zum Beispiel eine Sitznische gut wäre oder ein Bücherregal gut wäre. Das sind schon so Sachen, wo man ein bisschen aufpassen muss. Mittlerweile hat man einfach den Drang, alles in einer ganz kurzen Bauzeit womöglich fix und fertig zu machen. Ich finde es oft gut, wenn die Benutzer mal in ihrem Gebäude wohnen, damit leben und hinterher sagen, ja, okay, da müssen wir noch was machen, da kommt noch Möbel her, das machen wir jetzt nicht dort, das machen wir da. Das wären schon wichtige Punkte, wo man oft auch einfach auf den Nutzer reagieren kann und einfach einmal beobachten kann, wie nimmt der Kunde oder der Nutzer diesen Raum auf und sich nachher danach richtet und gewisse Feineinstellungen hinterher macht.
Gibt es noch mehr Möglichkeiten als diese Feineinstellungen? Du hast Möblierung genannt, Bücherregal könnte man machen, dieses könnte man machen. Also Architektur denkt man ja als die Planung von etwas Gebautem, Statischem, Festen. Aber gibt es auch Möglichkeit, die Räume selber auch in den Proportionen, in den Größen unterschiedlich zu handhaben, sodass auch auf die dynamischen Bedürfnisse bei einer Veranstaltung reagiert werden kann? Also dass sich plötzlich auch Kleingruppen bilden, dass man mal in einer kleineren Gruppe etwas erarbeiten möchte, bevor man dann wieder in den großen Kreis geht. Also was gibt es da für Möglichkeiten, außer dass man Trennwände einzieht?
Wie du schon sagst, das können Trennwände sein, Trennwandsysteme. Man kann das natürlich auch mit Textilien machen, man kann Vorhänge machen, man kann gewisse Raumfolgen von Räumen definieren, die man zusammenhängen kann. Man kann zum Beispiel Bühnen umfunktionieren in einen Veranstaltungsraum, der kleiner ist. Man kann Nebenräume oder Foyers definieren, die man für andere Veranstaltungen hernehmen kann, das auch mal ein Yoga-Raum sein kann. Das ist schon wichtig, dass man da diese Doppelfunktionen oder Mehrfachfunktionen durchdenkt und sich überlegt, wie man diese Nutzerwünsche alle so gut wie möglich auf dementsprechenden Plätzen und Räumen definiert. Das ist ganz ein wichtiges Thema. Und wenn man so einen Raum baut, der kostet ja auch Geld, wenn man den Raum einfach mit Mehrfachnutzungen belegen kann, ist das ja für den Bauherrn super, ne? Und auch eine wirtschaftlichere Geschichte.
Hast du beobachtet, dass diese Notwendigkeit zur Doppelfunktion, Multifunktionalität, dass das zugenommen hat, dass das mehr nachgefragt wird, also diese flexiblen Nutzungsformen?
Unbedingt, ja. Wir haben zum Beispiel bei uns in Mellau einen Veranstaltungssaal gebaut, der eigentlich Mehrfachnutzung hat. Einerseits ist das die Turnhalle für die Volksschule und den Kindergarten. Andererseits ist das ein Veranstaltungssaal für unsere Vereine. Wir haben da eine kleine Aufwärmküche, da werden Hochzeiten abgehalten. Wie gesagt, die ganzen Schulveranstaltungen werden gemacht. Das hat jeder Verein die Möglichkeit, seine Aktivitäten dort zu machen. Dann werden Gemeindevertretungssitzungen gemacht. Wenn der Bürgermeister zu wenig Platz hat in seinem Büro, dann werden größere Sitzungen auf dem Bühnenbereich gemacht. Die Bühne hat man auch flexibel gemacht, damit die einfach auch abgetrennt werden kann. Es können zum Beispiel die Kindergartenkinder auf der Bühne sich bewegen und unten im Saal können die Volksschüler Volleyball spielen. Also das sind ganz wichtige Sachen, die man definieren kann und auch muss. Man verbaut Kubaturen, man verbaut auch Geld, man verbaut Grund. Und darum sind diese Doppelnutzungen oder Mehrfachnutzungen ganz wichtig für eine Kommune oder auch für einen Bauherrn.
Ja, tolles Beispiel. Wir haben am Bodensee bei Veranstaltungen immer mal wieder auch den Raum erstmal ganz leer gelassen, irgendwo Sitzgelegenheiten gestapelt, Stühle und andere Trennelemente und dann die Teilnehmenden aufgefordert, baut euch den Raum jetzt selber, so wie ihr ihn braucht, wie ihr ihn jetzt in dieser Situation benutzen wollt. Ist es etwas, was auch bei Architekten schon durchgedrungen ist, dass es diese Möglichkeit gibt, flexibel Räume auch zu gestalten, je nachdem, was jetzt gerade gebraucht wird?
Ja, natürlich. Das wird auch beachtet. Wir haben zum Beispiel ein Feuerwehrhaus gebaut im Schwarzenberg. Das ist der Gemeinde Bregenzer Wald. Die haben meines Erachtens fast die größte Feuerwehr in Bregenzer Wald. Die haben 70 Mann. Und da gibt es einmal im Jahr die Jahreshauptversammlung. Und für die braucht es einen Riesensaal. Und damit das funktioniert, haben wir da einfach quasi bewegbare Möbel gemacht und gesagt, wenn nicht diese Versammlung ist, können diese bewegbaren Möbel da stehen. Der Raum kann für alles andere benutzt werden und einmal im Jahr brauchen wir den ganzen Raum und da schieben wir einfach die bewegbaren Möbel weg oder in den Gang raus. Das ist in einem Veranstaltungsraum dasselbe. Wenn man bewegliche Möbel macht und bewegliche Teile, dann kann man sich dort den Raum formen und damit umgehen, wie man will und das genau auf den Benutzer abstimmen.
Super Idee, ja, klasse. Ich würde gerne gegen Ende unseres Gesprächs nochmal auf deinen Lieblingsbaustoff zu sprechen kommen, auf das Holz. Was bedeutet Holz für dich? Was ist deine ganz persönliche Beziehung zu Holz? Vielleicht auch, wie du zu dem Architekturberuf gekommen bist, wie du verwurzelt bist in der Holzbautradition?
Ja, ich bin eigentlich gelernter Maschinenbauer. Bin dann aber bei einer Holzbaufirma bin ich in diesen Beruf gekommen. Ich war Projektleiter bei einer großen Holzbaufirma. Wir haben in ganz Europa Holzbauprojekte realisiert. Wir haben zum Beispiel Radbahnen gebaut. Das ist eine ganz besondere Technik. Das ist fast ein Handwerk. Es gibt gar nicht viele Architekten, die eine Radbahn konstruieren können, weil da jede Kurve, jeder Radius anders ist. Das kann auch nur in Holz realisiert werden. Wir haben große Messehallen gebaut. Wir haben vor der Expo 2000 haben wir in Hannover Messehallen gebaut. Wir haben Hotels gebaut in Italien für Matteo Thun. Und so bin ich eigentlich auf diese Schiene geraten und das eigentlich immer wieder mit dem Werkstoff Holz. War natürlich auch in den Anfängen des Vorarlberger Holzbaus dabei, wo gewisse Entwicklungen total neu überlegt wurden, wo gewisse Sachen experimentmäßig ausprobiert wurden.
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, zum Beispiel besondere Konstruktionen, die Massivholzdecken, die man heutzutage überall einsetzt. Wir waren damals zum Beispiel eine der ersten Firmen oder die erste Firma im Vorarlberg, die Massivholzdecken maschinell erzeugt hat. Heute baut man das in jedem Holzhaus ein. Wir waren damals eine der ersten Firmen, die CNC-Technik im Holzbau angewendet hat. Das hat halt fast jeder schon. Heute wird alles mit CNC gemacht. Jeder Tischler hat eine CNC-Anlage. Das war schon eigentlich eine Zeit, wo man den Holzbau in Vorarlberg vorangetrieben hat und überlegt hat. Und war eigentlich eine schöne Zeit. Drum liegt mir das Holz natürlich am Herzen.
Was macht dir Freude, mit diesem Baustoff umzugehen und auch zu experimentieren, wie du gerade beschrieben hast?
Ja gut, das Holz hat einfach den Vorteil, erstens liegt es bei uns vor der Tür oder steht vor der Tür. Das ist der große Vorteil. Ich bin immer der Meinung, dass man mit Materialien bauen soll, die in der Nähe sind. Ich habe in Mallorca schon gebaut, da hat man den Stein eingesetzt und die Techniken. Aber da in Vorarlberg oder im Alpenraum bin ich der Meinung, ist Holz schon eines der natürlichsten und wichtigsten Baustoffe. Es ist natürlich, es ist ökologisch, es wächst nach, es ist ein nachwachsender Rohstoff. Es ist natürlich auch ein sinnlicher Werkstoff. Man kann ihn auch sehr funktionell einsetzen. Man kann ihn für Möbel einsetzen, für Böden, für Türen, für einen kompletten Holzbau, für einen konstruktiven Holzbau.
Und er duftet.
Riecht dementsprechend, man spürt es. Das sind alles Sachen, wo eigentlich fürs Holz sprechen.
Würdest du gerne mal einen großen Kongresssaal bauen, nur mit Holz?
Ja, ist natürlich auch interessant. Ja, wäre interessant.
Warum?
Ja, ich weiß auch nicht. Bei einem Kongresssaal gibt es natürlich entsprechende Tragwerksplanungen oder Tragwerkskonstruktionen, die man einsetzen kann. Es gibt ja mittlerweile viele gute Beispiele, wo man Kongresssäle oder Veranstaltungssäle in Holz gebaut hat.
Sag mal ein gutes Beispiel.
Ja, zum Beispiel der Veranstaltungssaal in Wolfurt, der Kubus. Heißt er, da ist eine super Fachwerkkonstruktion in Holz, wurde da gemacht und dann oben sitzt sogar ein Walmdach. Es gibt natürlich auch traditionellere Sachen wie der Angelika Kaufmann-Saal in Schwarzenberg. Wir haben echt viele schöne Bauten und Veranstaltungsräume, die man in Holz gebaut hat und ausgebaut hat und designt hat.
Dann hoffe ich, dass die Inspirationen aus Vorarlberg, aus der Holzbaukunst, die ihr pflegt und immer weiterentwickelt, und auch die Inspirationen, die von deiner Architektur ausgehen, was lebendige Gestaltung, was lebendige Materialien angeht, sich noch weiter in der Architektur verbreiten. Und für heute sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, Jürgen Haller.
Super, danke. Tschüss, wieder.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskulturen.